Total
bekloppt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg beendet seine Torlos-Serie, gewinnt aber weiterhin seine Spiele im Rennen um den Aufstieg nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Jakob, der ja in den letzten Wochen schon häufiger dabei war und euch deswegen bekannt sein sollte. Hallo Jakob.
Hallo, danke, dass ich mitmachen darf.
Und zum anderen gibt es den nächsten Debütanten. Die Rückrunde ist voll mit neuen Stimmen. Das freut mich sehr. Hallo, Jerome.
Hallo.
Ja, wir wollen natürlich über das Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den SV Darmstadt 98 sprechen. 1:1 ging es aus, nach zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Und dann wollen wir natürlich angesichts dessen, dass jetzt eine Länderspielpause ins Haus steht, auch mal darüber sprechen, wie der 1. FC Nürnberg unserer Meinung nach denn nun dasteht. Die einen sprechen von Krise, die anderen sagen, hey, wir stehen immer noch auf Platz 2, haben die Spiele gegen Kiel und gegen Düsseldorf noch und damit letzten Endes alles selber in der Hand, wie wir die Geschichte sehen. Darüber werden wir uns hinten raus unterhalten, aber anfangen, Jakob, wollen wir mit dem Spiel am vergangenen Sonntag. Darmstadt gastierte beim 1. FC Nürnberg, damit ja der Vorletzte beim 2. Die Ausgangslage vermeintlich klar, aber Darmstadt zuletzt so ein bisschen im Aufwind. Nürnberg nicht und dennoch beließ Michael Kölner in der Aufstellung erstmal alles beim Alten.
Ja, er hat nur gewechselt auf der Bank. Löwen war klar nach der 5. Gelben, dass er nicht dabei sein wird. Bisschen überraschend für mich, dass Garcia und Fuchs gar nicht dabei waren, dafür Hufnagel und Sepsi. Im Kader standen Hufnagel, von dem wir jetzt wochenlang gar nichts mehr gehört haben. Sepsi, weiß ich auch nicht, wann der letzte Einsatz war. Bei Fuchs ist es jetzt sehr schnell gegangen von Startelf gegen Fürth zu gar nicht mehr im Kader. Und bei Garcia wundert es mich auch ein bisschen, weil der wurde ja auch geholt und auch in der Vorbereitung hat er viel gespielt, um Leibold zu entlasten. Da scheint er überhaupt kein Kandidat mehr zu sein. Die Aufstellung an sich fand ich nachvollziehbar. Personell stimmt, da hat er nichts verändert, aber ich habe schon eine große Veränderung gesehen, wie gespielt wurde. Aber dazu kommen wir ja bestimmt gleich noch.
Du hast es angesprochen, Laszlo Sepsi wieder im Kader, hatte sein letztes Spiel gegen Eintracht Braunschweig in der Hinrunde übrigens. Da wurde er eingewechselt. Dass Garcia so überhaupt keine Rolle spielt, ist ja nicht richtig, aber immer wieder so rein und rausrutscht aus der Mannschaft, ist ja so ein kleines Phänomen, das jetzt schon länger zu beobachten ist. Jerome, wie ging es dir, als du auf die Aufstellung blicktest? Warst du erstmal zufrieden mit denen, die er da auf das Feld geschickt hat? Gerade Stefaniak ja in der Vorwoche nicht so richtig gut ins Spiel eingebunden. War für mich ein bisschen überraschend, als ich seinen Namen letzten Endes auf dem Zettel las, dass er in der ersten Elf stehen würde.
Prinzipiell zumindest nicht überrascht von der Aufstellung. Ich fand, dass sie es insgesamt ganz gut gemacht haben, gerade in der zweiten Halbzeit. Deswegen auch Stefaniak sehe ich jetzt nicht so kritisch. Für mich jemand, der zur Winterpause gekommen ist, sich an die Mannschaft rantasten musste, ein halbes Jahr lang quasi auf diesem Niveau keine Spielpraxis hatte und jetzt vielleicht tatsächlich immer besser in Fahrt kommt und dem dann nochmal eine quasi zweite Chance zu geben, in meinen Augen überhaupt kein Thema.
Gut, dann lasst uns ins Spiel reingehen, die ersten 45 Minuten. Ja, letzten Endes, Jakob, eine Halbzeit, die der 1. FC Nürnberg zwar größtenteils bestimmt hat, auch mit viel Ballbesitz, ich will nicht sagen dominiert hat, aber mit viel Ballbesitz abgeschlossen hat vielleicht, aber in der man eben selber sehr, sehr wenig Druck ausüben konnte. Leider war das bei Darmstadt zumindest in einem Moment des Spiels eben anders und deswegen stand es am Ende dann 1:0 nach 45 Minuten. Nach 18 Minuten ging ja der Kopfball von Beuth rein. Wie hast du diese ersten 45 Minuten gesehen?
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung als der Spielbericht, vor allem auch auf Clubfans United, weil ich schon einen deutlichen Unterschied gesehen habe. Ich bin ja ein Anhänger der Dreierkette wegen dem Spielaufbau, weil mich das ziemlich genervt hat, dass Behrens und Löwen oder Behrens und Möwald sich immer fallen lassen müssen für den Spielaufbau und dann nicht in der gefährlichen Zone aktiv waren. Und da hat mich Marc Reiter wirklich überrascht. Ich mag ja den Mühl eigentlich lieber und vor allem wegen seinem Aufbauspiel. Aber was der Marc Reiter in dem Spiel abgerissen hat im Aufbau, und auch Erras hat eine neue Rolle gespielt, sich öfter fallen lassen. Und was die beiden im Aufbau gemacht haben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch, dass die Außen viel mehr nach innen gegangen sind und die Außenbahnen für Valentini und Leibold freigemacht haben, das hat uns schon spielerisch deutlich weitergebracht. Und ich habe einen deutlichen Unterschied deswegen gesehen zu den Spielen vorher, wo wir auch sehr viel Ballbesitz hatten, aber überhaupt keine Ahnung, was wir mit dem Ball machen sollten. Und du hast das Gegentor schon angesprochen, aber wir hatten davor in der 6. und in der 8. Minute zwei schöne Aktionen. Einmal ist der Leibold in der 6. durchgegangen und Srelak hat den Ball direkt abgenommen und vorbeigeschossen. Und in der 8. Minute hat Marc Reiter einen schönen Pass auf Sully gespielt und das war die Aktion, wo Behrens dann zu hoch geflankt hat. Wenn der 30 cm tiefer ist, dann hat Srelak eine riesen Kopfballchance. Und da waren gute Aktionen dabei.
Jerome, bist du letzten Endes Jakobs Meinung? Jakob meinte ja, das Aufbauspiel sei verbessert gewesen. Nichtsdestotrotz ist es, ja, wenn man über die kompletten 45 Minuten blickt, jetzt nicht so gewesen, dass der FCN, ja, vielleicht auch aufgrund der Vorgabe von Michael Kölner, das letzte Risiko vielleicht im hinteren Spieldrittel oder im vorderen Spieldrittel aus Sicht des ersten FC Nürnberg gesucht hat.
Prinzipiell bin ich schon der Meinung von Jakob. Also ich fand es auch verbessert, gerade zum letzten Heimspiel, das Derby, bei dem wesentlich weniger gelang vom Aufbauspiel von hinten raus bis ins vordere Drittel. Da war dieses Mal schon wesentlich mehr Zug dahinter, wenn man das so platt sagen darf. Es hat natürlich trotzdem noch so die letzte Durchschlagskraft oder die letzte zündende Idee gefehlt. Meiner Meinung nach, Jakob hat es richtig er hat es richtig beschrieben, 2-3 Mal waren spielerische Elemente, Glanzlichter dabei. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu, zu diesem Unterschied zwischen der ersten und zweiten Halbzeit.
Wir müssen natürlich über das Gegentor sprechen in der 18. Minute. Es ist eine Aneinanderreihung von, ja, vielleicht unglücklichem Verhalten, aber ein Stück weit auch Unvermögen. Es geht im Prinzip los mit Behrens, der die Ecke einfach nicht richtig klärt und dann lässt sich die Abwehr durch, ja, letzten Endes zwei Kopfbälle, einmal von links nach rechts und dann wieder in die andere Richtung schicken und am Ende steht Beuth dann wirklich ja, im Prinzip alleine vor dem Kasten, auch wenn irgendwie drei Leute vor ihm stehen. Wie hast du das Gegentor gesehen, Jakob?
Ja, Behrens hatte, glaube ich, Pech. Der hat nur geschaut, dass er den Ball berührt und dann kommt Everton an den Ball und der versucht aus meiner Sicht den Spielaufbau Kopfball, der schief läuft. Da muss geklärt werden. Am Schluss Beuth war nicht ganz frei oder halt nur so halb frei, wert gegen ist halt gegen Valentini zum Kopfball gegangen und da war Valentini sehr unterlegen. In Live dachte ich, aggressiver Torwart, der räumt sich da den Weg frei und entscheidet sich in einer Situation entweder bei Sulu war noch zu weit weg, bei Kamavuakas Vorlage, natürlich Ex-Klubberer, oder beim Abschluss von Beuth, dass da der Torwart irgendwie raus muss, weil da stand er schon irgendwie da und hat zugeschaut. Aber in der Wiederholung fällt es mir schwierig, dann einen deutlichen Vorwurf zu machen. Generell fehlt mir da die Aggressivität. Da muss das Ding geklärt werden und irgendwie war das ein bisschen schlafmützig, aber von Darmstadt auch wirklich gut gemacht.
Ja, ein bisschen schlafmützig. Das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Phänomen meiner Meinung nach in den letzten Wochen, dass man aus relativ unbedrängten Situationen selber erstmal Gefahr erzeugt. Wenn man den Ball da einfach rausschlagen würde, wäre es oder müsste es nicht so weit kommen. Jerome, wie hast du es gesehen?
Ähnlich wie Jakob. Also ich bin da dabei, dass es bei Behrens vielleicht noch unglücklich ist oder dass er einfach versucht, das zu klären. Bei Everton weiß ich nicht. Ich habe gedacht, der macht da zwei Schritte eben hin oder einen Schritt hin. Ob das dann so ein versuchter Spielaufbau ist, weiß ich gar nicht. Oder ob er einfach nur versucht, bedacht den Kopfball nicht irgendwo hin zu platzieren, sondern einfach zu einem Mitspieler. Viel entscheidender fand ich eigentlich, dass im Strafraum Ping-Pong gespielt wurde per Kopfball. Und da sehe ich das dann auch einfach anders, als es zum Beispiel bei Club Fans United im Spielbericht aufgetaucht ist, dass ein Torwart da vielleicht entschlossener rausgehen muss oder kann, so wie es Jakob auch gesagt hat. Für mich stehen da fünf Verteidiger vom Club da. Ich weiß gar nicht, wer das alles war. Gegen zwei Darmstädter, das kann man und muss man wesentlich robuster und verteidigen. Dann der Kopfball, der quergelegt wird von Kamawaka, das ist auch schwierig zu verteidigen für Bredlow, weil er von links nach rechts einen Schritt macht. Da dann noch zu verlangen, dass er noch zwei Schritte aus seinem Tor rausmacht, das ist ein Bewegungsablauf, der in meinen Augen nicht so einfach ist. Allerdings muss ich sagen, muss man auch mal einfach sagen, dass das die erste Chance von Darmstadt war. Und das muss ja auch nicht unbedingt dann gleich reingehen. Also das, ja.
Bezeichnend, dass sie natürlich dann sofort wieder drin war beim ersten FC Nürnberg. Ja, das spielte dann natürlich Jakob den Darmstädtern schon gehörig in die Karten. Es war jetzt nicht so, dass Darmstadt sehr hoch angegriffen hätte. Nein, man hat ja in Darmstadt eben zuletzt auch gesehen, welche Probleme der erste FC Nürnberg mit unterm Spielaufbau hat. Dann führst du 1-0. Dann stellst du dich nicht unbedingt darauf ein, jetzt höher anzulaufen. Nein, im Gegenteil, du spielst dann eben mit Sechserkette hinten. Und der erste FC Nürnberg dann in der Folgezeit nicht unbedingt mit den zwingenderen Chancen als vor dem Rückstand.
Genau. Mei, die haben vorher auch nicht am Spiel teilgenommen. Also das war für Darmstadt wirklich wenig. Das Spiel hat sich kaum verändert. Ich habe mir noch zwei Halbchancen notiert, was vielleicht für mich ein sehr gutes Zeichen in der ersten Halbzeit war, dass Srelak wirklich im Spiel eingebunden war und sich versucht hat, Chancen zu erarbeiten. Das ging in der zweiten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit ist er, glaube ich, dreimal zum Abschluss gekommen, die alle drei sehr, sehr schwierig waren und viel, viel Glück gebraucht hätten, damit sie reingehen. In der 28. war dann die dritte Chance, wo er eine Direktabnahme nimmt, nach einer Vorlage von Behrens. Die er übers Tor schießt, aber der arbeitet, der kämpft und er war wirklich viel am Ball. Das hat mir gut gefallen. Da ist eindeutig im Training gearbeitet worden an der Abstimmung. Und unsere beste Chance war dann eigentlich in der 33. noch die Ecke, wo Heuer Fernandes vorbeifliegt und Everton dann den Ball neben übers Tor schießt. Aber da hat er auch eigentlich keine Chance gehabt, den mehr aufs Tor zu bringen. Das ist ein bisschen unser Pech. Und das hat mich in der ersten Halbzeit ein bisschen geärgert, dass die Heuer Fernandes hatte ein paar schwache Aktionen, auch im Aufbauspiel. Und irgendwie war das trotzdem immer so, dass er in dem, was er schlecht gemacht hat, trotzdem das nicht, die Nürnberger dann nicht am Ball gekommen sind. Und das ist so ein bisschen das Glück, was mich dann aufgeregt hat, dass es uns momentan fehlt. Weil Darmstadt war zwar sehr defensiv, aber die waren nicht sicher und die haben wirklich viele Ballverluste auch gehabt und wir hatten gute Aktionen, aber in der ersten Halbzeit, da sind wir auch nicht mehr so ganz, ganz gefährlich fürs Tor gekommen. Das war ein bisschen schade.
Ja, Jerome, nicht mehr so richtig gefährlich vors Tor gekommen und das eben in letzten Endes ja fast 27 Spielminuten oder in 27 Spielminuten, die da noch übrig waren. Ein Problem, das du da vielleicht auch beim ersten FC Nürnberg ausgemacht hast, dass man, ich habe das heute irgendwo auf Twitter gelesen, dass man da letzten Endes Spielzeit verschenkt hat?
Uff, schwierige Frage. Spielzeit verschenkt, also ich glaube nicht, dass sie es absichtlich machen, dass sie Spielzeit herschenken, um sich in die Pause zu retten, um dann einen neuen Matchplan zu bekommen vom Trainer oder irgend sowas dergleichen. Ich kann aber auch gar nicht sagen, dass man den Eindruck hatte, dass sie konsterniert oder geschockt waren vom Gegentreffer. Also klar war das natürlich nicht balsam für die Seele, es war nicht der erhoffte Dosenöffner, aber es war für mich schwierig greifbar, tatsächlich die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, weil es ist nichts Zählbares rausgekommen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da die Hoffnung aufgegeben hatte, also im Vergleich zu anderen Spielen. Das war vielleicht auch ein Fortschritt im Vergleich zu anderen Spielen, dass man nicht mehr den Eindruck hatte, dass sie komplett hilflos waren.
Ja, nicht komplett hilflos, aber eben trotzdem mit 0-1 hinten nach den ersten 45 Minuten. Der erste FC Nürnberg wartete zu diesem Zeitpunkt immer noch auf den gerade von Jerome zitierten und mittlerweile ja in jeder Presseerklärung und Pressekonferenz bemühten Dosenöffner. Er sollte in der zweiten Halbzeit kommen. Wir sprechen gleich darüber hier auf meinsportradio.de.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Nürnberg lag nach den ersten 45 Minuten mit 0-1 hinten, nachdem Terence Boyd die Darmstädter in Führung gebracht hat in der 18. Minute. Und nun, ja, drohte das nächste Ungemach quasi für den ersten FC Nürnberg. Man hatte ja bereits 3 Spiele zuvor nicht gewonnen. Und nun stand das nächste Heimspiel auf der Kippe. Jerome und Jakob sind immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt und wir wollen nun auf die zweiten 45 Minuten schauen. Es gab den Wechsel zur Halbzeit. Edgar Sali ging raus. Federico Palacios kam, Jerome, jemand, den ich ehrlich gesagt in der Startelf erwartet hatte, einfach weil er ein spielerisch belebendes Element zuletzt war. Edgar Sali nicht so richtig glücklich in den ersten 45 Minuten. Und Palacios Einwechslung sollte sich ja dann letzten Endes auch bezahlt machen, belebendes Element. Aber zunächst war Tim Leibold derjenige, der dann im Vordergrund stand, denn der erste FC Nürnberg kam sehr gut aus der Kabine.
Ja, habe ich auch so gesehen. Man hat gemerkt, dass in der Kabine nochmal feinjustiert wurde, dass nochmal eine Ansprache stattfand, die wachgerüttelt hat. Palacios war für mich, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erwähnen, vielleicht noch so eine Mini-Überraschung, dass der in der Startelf nicht stand. Allerdings fand ich, dass Sully die letzten Wochen immer wieder zu seinen Einsätzen kam und deswegen hat mich das dann nicht überrascht und vielleicht ist Palacios auch einfach noch nicht so weit körperlich, Stichwort wie bei Srelak, dass es für 90 Minuten nicht so gereicht hat, dass der Trainer ihn von Beginn an hätte bringen können.
Ja, ich hatte Palacios, wenn dann auch eher für Stefaniak erwartet, nicht unbedingt für Sully, war ja eigentlich gesetzt, bevor er dann neulich mal verletzt eben raus musste und dann, also es war ja im Derby und dann letzten Endes gegen Bielefeld nicht auf dem Feld stand. Jakob, wie gesagt, der FCN nach der Pause deutlich verbessert, kam auch besser rein, Leibold drüber, dann Behrens, glaube ich, Behrens auf Möwald in der 58. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr so richtig zusammen.
Da habe ich so viele Chancen davor schon notiert.
Und dann, ja, dazwischen muss ja auch noch jede Menge passiert sein. 25 Torschüsse kommen ja nicht von ungefähr am Ende. Wie hast du diese Anfangsphase der zweiten Halbzeit gesehen?
Also ich war überrascht, dass Sully rausgekommen wurde. Ich dachte, der hätte sich verletzt in der letzten Aktion in der ersten Halbzeit, weil für mich war Sully stärker als Stefaniak, der doch körperlich für Zweitliga-Verhältnisse relativ schwach agiert hat. Aber ihr habt beide natürlich vollkommen recht. Palacios, auch angesichts der Spielweise, wie wir gespielt haben, dass die außen nach innen ziehen mit einer guten Übersicht, eigentlich der perfekte Spieler, hat mich auch überrascht, dass der nicht von Anfang gespielt hat. Und ja, zu den Chancen, also da haben wir jetzt mal wieder gesehen, dass wir aus der Halbzeit richtig gut rausgekommen sind. Ich habe so eine Art Dreier-Chance oder Vierer-Chance gesehen, wo Valentini über rechts geflankt hat und Leibold eben mit dem Schuss drüber. Dann hat Stefaniak so eine Halbfeldflanke auf Srelak gespielt, wo er geblockt worden ist. was dann permanent passiert ist. Wir sind enorm oft geblockt worden. Palacios ist geblockt worden. Valentini ist geblockt worden. Dann hat Everton einen Kopfball übers Tor gesetzt nach einer Ecke. Und dann kam die Chance von G, der, wenn er ein bisschen eine bessere Übersicht hat, auf der rechten Seite war, glaube ich, Kempe komplett frei. Entschuldigung. Kempe hatte die Chance in der 53. Das war eine richtig gute Chance für Darmstadt dann. Aber mir hat es gefallen, mir hat es auch nichts ausgemacht, dass Darmstadt damals zu Chancen gekommen ist, weil man gesehen hat, dass Nürnberg wirklich versucht hat, das Risiko zu erhöhen in der gegnerischen Hälfte. Und da kam auch ein Großteil dieser 25 Torschüsse, kam eben aus der 45. bis zur, glaube, 79. Minute ungefähr.
Ja, es war so, dass der FCN dann, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, den Druck nach vorne erhöht hat. Damit öffnen sich natürlich Räume für die Darmstädter. Kempe, Chi hast du angesprochen, war dann ja ein Stück später, 57. Minute, glaube ich.
Genau.
Und ja, Jerome, es war dann durchaus so, dass der FCN vielleicht auch das ein oder andere Mal eben das größere Risiko nahm im letzten Spielfelddrittel, dass man da den vertikalen Pass gesucht hat, nicht unbedingt quer gespielt hat. Ist das was, dass du ja quasi der Mannschaft anrechnest? Denn das ist ehrlich gesagt was ich in den Wochen davor sehr vermisst habe.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft unbedingt das Tor wollte. Das fand ich ist in der zweiten Halbzeit. Also für mich war das die zweite Halbzeit, die beste seit, ja, also die letzten Spiele auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann es ähnlich berauschend war.
Berauschend. Erste Duisburg wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja, genau. Also zumindest im Vergleich zu den letzten Spielen, wo es mit keinem Tor, wo es mit dem Tor nicht geklappt hat. Ich fand, es hatte aber auch was damit zu tun, dass Patrick Eras jetzt nicht mehr nur quer spielt, sondern dass er vielleicht so ein bisschen anfängt, wieder die Sicherheit zu gewinnen, sich auch ein bisschen was zuzutrauen. Also, weiß nicht, wie ihr es gesehen habt.
Also, es war eindeutig Traineransage. Der Eras, der hat davor immer so auf Höhe von den Innenverteidigern gespielt und nur prallen lassen und dann eben Möwald und Behrens den Spielaufbau gemacht, und diesmal war er derjenige, der, wie der Reporter ja mehrfach gesagt hat, die 1,96 Spieler mit seiner tollen Übersicht, der hat wirklich wirklich Wahnsinnspässe, zum Teil wirklich Traumpässe hinten rausgespielt. Das war ein richtig starkes Spiel.
Ja, das ist ja was wir auch mehrfach schon diskutiert haben, dass Patrick Eras eben noch nicht ganz bei der Form ist, die er vor seiner langen Verletzung hatte. Umso wünschenswerter jetzt natürlich, wenn er da mehr am Spielaufbau wieder teilnimmt und Behrens und Möwald damit natürlich dann auch ein Stück weit nach vorne rutschen können. Möwald dann derjenige, der wohl die größte Chance hatte für den ersten FC Nürnberg bis dato, 71. Minute nach Vorlage von Behrens, knallt er ihn aus 11 Metern ans Aluminium. Und rückblickend muss man wohl sagen, zum Glück ist der Ausgleich noch gefallen, Jakob, denn sonst hätten wir dieser Chance wieder hinterher getrauert und dann endgültig irgendwie gegen den Fußballgott geflucht.
ja, also es war natürlich toll rausgespielt. Da hat sich Stefaniak in der zweiten Halbzeit echt auch mal gezeigt. Das war aus meiner Sicht das beste Spiel, das er für Nürnberg bis jetzt gemacht hat. Vielleicht auch rechtzeitig vor dem Dresden-Spiel. Der ist gefoult worden. Der Freistoß war eine ganz nette Idee mit dem Halbflachen und dann tolle Übersicht. Ich sehe das nicht so ganz mit dem Hadern, weil wir hatten die Chancen. Und wir haben viele Aktionen im 16er gehabt. Und Darmstadt hat wirklich, ich glaube, über das ganze Spiel weg bestimmt 7, 8 Bälle geblockt, die Abschlüsse, die wir im 16er hatten. Und da, wenn halt 1, 2 durchrutschen, dann sind die Chancen da, und aus meiner Sicht sind es gute Chancen. Deswegen, ich war einfach gut drauf. Man hat da auch das Publikum wieder bemerkt, das kurz nach der Halbzeit sehr negativ reagiert hat auf Ballverluste und angefangen hat, unruhig zu werden. Aber vor allem mit dieser Aktion mit dem Innenpfostenschuss, da waren die so dermaßen am Start und haben die Mannschaft gepusht, dass ich mir, natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir nicht mehr treffen, aber ich habe irgendwie gedacht, die Stimmung war gut, da könnte noch was gehen. Und ja, wie sonst als nach einer Ecke, Verhältnis war ja 16-4, ist es ja dann auch passiert.
Ja, Standardsituationen ausgerechnet, obwohl man mal aus dem Spiel heraus zu Torchancen kam. Standards waren ja jetzt nicht so das ganz große Ding irgendwie zuletzt. Das muss man ja ehrlicherweise auch zugeben, in den letzten Spielen oftmals wirkungslos verpufft. Und angesichts von 16 Ecken, wenn da nach einer ein Tor fällt, ist es jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Muster an Gefahr. Dennoch, Jerome, war es dann so, dass Marc Reiter letzten Endes zum Ausgleich einköpfen konnte, auch weil Behrens, ja, ob nun bewusst oder unbewusst, Heuer Fernandes gehörig irritiert hat. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen kurios aus. Am Ende ist der Ball im Tor gewesen und alle waren erstmal glücklich darüber.
Ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich so, dass man dann gedacht hat, jetzt sind noch 10 Minuten zu spielen oder mit Nachspielzeit vielleicht sogar eine knappe Viertelstunde. Ich glaube, es war die 79. Minute. Da hatte man dann irgendwie, also ich zumindest hatte sowas wie Aufbruchstimmung. Ich habe mir gedacht, jetzt kippt das Spiel, jetzt kann man es auch gewinnen.
Ja, Jakob, ging es dir auch so, dass du das Gefühl hattest, jetzt kann der FCN tatsächlich hier noch den Sieg davon tragen?
Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe eine 73. noch eine Chance ausgelassen, wo Möwald frei zum Abschluss kommt. Stark gehalten. Da hat auch Eras Behrens wieder. Also die haben die Mittelfeldachse von uns, die hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Da war Möwald eigentlich der schwächste Mann, der aber am häufigsten auch in Abschlusssituationen sich gebracht hat. Ich habe auch wirklich gedacht, das Problem ist nicht, ob wir 1, 2 oder 3 Tore schießen, sondern wenn wir mal eins schießen, dann glaube ich, gewinnen wir auch. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit, das war so, Dosenöffner wurde jetzt schon oft zitiert, aber das war wirklich so vom Gefühl her, Da muss nur Klick machen und dann schießen wir auch das zweite. Und wenn man sieht, wie das Tor gefallen ist, also der Kopfball, der war ja wirklich nix. Also die Ecke war leider, also ich glaube 16 Ecken, das war die einzige halbwegs gefährliche. Ich weiß auch nicht, warum Valentini jetzt auf einmal anfängt, die Ecken so schwach zu schießen. Das war unsere Stärke vor dem Fürth-Spiel. Die waren sehr, sehr hoch. Und dann kriegt man keinen Druck drauf. Und so war das eigentlich bei der Aktion auch. Aber Darmstadt ist selber schuld. Die besetzen die Pfosten nicht bei Ecken. Behrens taucht dann unterm Ball durch und der trudelt ins Tor. Also ich habe ehrlich gesagt schon abgeschalten gehabt. Als die Ecke reingeflogen ist, habe ich schon zu meiner Frau gesagt, das wird eh wieder nix, diese Scheiße. dann habe ich gejubelt.
Ja, wie gesagt, Ecken zuletzt jetzt auch nicht mehr so richtig viel Gefahr beschwörend, aber dieses eine Mal war es eben soweit, auch unter gütiger Mithilfe der Darmstädter. Ihr hattet es angesprochen, ihr hattet das Gefühl, dass danach vielleicht noch was gehen könnte, dass es eben dann, nachdem das 1-0, sondern das erste Tor für den FCN fällt, womöglich noch die Möglichkeit gibt, hier den Sieg davon zu tragen. Aber so richtig viel Gefahr kam danach eben nicht mehr auf, Jerome.
Das ist richtig. Also ich habe mir, glaube ich, in der Schlussminute noch irgendwie in Erinnerung, dass da Palacios nochmal eine Schussmöglichkeit hat. Dennoch war es so war zumindest mein Gefühl, ich habe es allerdings auch nicht im Stadion verfolgt, sondern vorm Fernseh, dass durch dieses 1-1 hatte man das Gefühl, irgendwo könnte jetzt ein Ball durchflutschen, der von den Darmstädtern vorher immer geblockt wurde, wie es Jakob gesagt hat. Oder irgendwo geht jetzt mal ein Schuss eben nicht an den Innenpfosten, sondern 10 Zentimeter weiter in die Mitte und damit rein. Viele Möglichkeiten gab es nicht mehr, das ist vollkommen richtig. Dennoch fand ich, hätte es auch noch zum 2-1 reichen können. Was letztendlich nicht geklappt hat, natürlich, das ist klar.
Ja, Jakob, wie ging es dir in den letzten rund 15 Minuten des Spiels?
Ja, da kamen ja dann die Wechsel. Werner für Stefaniak, für mich absolut nachvollziehbar. Werner ist als nochmal Pusher von der Bank, habe ich verstanden. Aber dann wieder ein für Kölner momentan typischer Wechsel, da bringt den Hufnagel, der wirklich schon lange nicht mehr Aktionen hatte, für Srelak, der unser einziger körperlich starker Mittelstürmer ist. Und der hatte auch entsprechend keine Aktion mehr. Und Hufnagel ist es auch nicht bekannt dafür, dass er körperlich stark spielt. Er hat versucht, da nochmal umzustellen, Palacios in die Mitte. Aber ich verstehe den Wechsel nicht. Ich verstehe nicht, wieso in der Situation, wo wir wirklich ein hochüberlegenes Spiel führen, wo man dann den Spieler reinbringt, der absolut keine Bindung zur Mannschaft in anderthalb Jahren, die er inzwischen für Nürnberg spielt, jemals gezeigt hat. Und da nimmt mir der Trainer ein bisschen den Zug, den die Mannschaft gezeigt hat, raus. Und das hat mir nicht gefallen. Ich habe auch nicht gesehen, dass da eine Verletzung vorläge von Srelak. Ansonsten waren noch ein paar Aktionen dabei, wo man die Hoffnung hatte, dass eine große Chance daraus entsteht. Aber dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Auch Darmstadt hat versucht, noch mal ein bisschen was nach vorne zu machen. Auf beiden Seiten war es nicht mehr riesig gefährlich. Aber da gibt es noch zwei Sachen, die ich erwähnenswert finde. Zum einen hat mir der Schiedsrichter sehr gut gefallen. Auch das, wie er die Nachspielzeit geregelt hat, das hat er richtig gut gemacht. Das zweite ist wirklich unsägliches Zeitspiel ab dem 1-0 für Darmstadt von denen. Also wirklich Wahnsinn. Der Heuer Fernandes sieht die gelbe Karte, nachdem er, glaube ich, das dritte oder vierte Mal auf Zeit spielt. Es gibt ja geschicktes Zeitspiel, das ist mal ein kleines Foul, damit man den Gegner aus dem Spiel bringt. Aber die haben sich wirklich bei jedem Einwurf, bei jedem Freistoß, bei jedem Abschlag, haben die sich so viel Zeit gelassen. Das finde ich schon ein bisschen unwürdig. Und das hat mich schon ein bisschen genervt. Verstehe ich auch nicht, warum man das ab der 18. Minute machen muss.
Frag nach in Frankfurt, bin ich versucht zu sagen, aber gut, sei es drum. Womöglich hat er sich bei Hufnagel ja den Illertissen-Effekt erhofft. Am vorangegangenen Spieltag hatte Hufnagel gegen Illertissen für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg in der zweiten Minute die 1-0-Führung erzielt. Aber danke. Ich bin natürlich bei Jakob. Hufnagel in der ersten Mannschaft nie so richtig ein Faktor gewesen. Er hat übrigens genauso wie Laszlo Sepsi sein letztes Spiel gegen Braunschweig gemacht, also schon ein gutes Stück her. Was man aus diesem Spiel jetzt mitnehmen kann, außer einem Punkt und dass wir immerhin ein Tor geschossen haben und ich dem 1. FC Nürnberg doch keinen Dosenöffner schicken muss, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Bekloppt. Dann werden wir mal ein bisschen darauf eingehen, was denn nun womöglich in dieser Länderspielpause vielleicht auch noch verbessert werden kann, was ja gut war, woran Michael Kölner festhalten sollte. Und dann ja, werden wir vielleicht ein Stück schlauer sein oder haben unsere Einordnung zumindest getroffen hier auf meinsportradio.de.
Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 1. FC Nürnberg trennt sich also mit 1:1 von Darmstadt 98 und macht damit immerhin ja nur ein bisschen Boden ja schlecht, wenn man das vielleicht so formulieren möchte, gegenüber Holstein Kiel, die ja 2:1 gewonnen haben. Man hätte ja, so muss man es leider sagen, das Spiel am Ende auch verlieren können. Aber war nicht so. Man hat das Tor endlich mal wieder getroffen und damit diese Torlos-Serie beendet. Und jetzt ist die große, große Frage, insbesondere nach der zweiten Halbzeit, wo steht der 1. FC Nürnberg denn nun und wo muss Michael Kölner in der Länderspielpause ja ansetzen, wo muss er die richtigen Schlüsse ziehen? Jakob, wenn wir das Positive sehen wollen, nach jeder Länderspielpause ist der 1. FC Nürnberg verändert und in aller Regel besser zurückgekommen, als er reingegangen ist. Und wir nehmen mal das richtig Positive mit, man hat mal nicht verloren, bevor Länderspielpause ist, man hat unentschieden gespielt. Inwiefern stimmt dich das hoffnungsfroh, dass wir gegen Dresden dann wirklich endgültig dieses Thema Krise zu den Akten legen können?
Man hat, wie schon erwähnt, in diesem Spiel Effekte gesehen, die wir im Training einstudiert haben. Ich erwarte, dass wir im Spielsystem, im Spiel mit dem Ball, den nächsten Schritt machen. Was natürlich wahnsinnig positiv für uns alle ist, ist, dass heute gab es Bilder von Ishak beim Training, Als er ausgefallen ist, als sich verletzt hat, musste ich direkt an unsere Abstiegssaison denken. Als sich Ginzek gegen die Bayern verletzt hat, da habe ich damals gedacht, das könnte die Saison gewesen sein, was leider dann auch der Fall war. Ich glaube, man kann nicht unterschätzen, wie wichtig Ishak für unser Spiel ist. Und ich sehe es eigentlich auch nur als Vorteil, dass sich Srelak jetzt in eine Form gespielt hat, wo er durchaus eine Alternative sein kann. Und aus dieser personellen Lage, die wir hoffentlich nach der Länderspielpause haben, ziehe ich schon sehr viel Vertrauen, dass wir die Ergebnisse erzielen werden und in die Spiele gerade gegen Kiel und gegen Düsseldorf gehen können, dass wir da auch jeweils einen Dreier holen. Und ich habe bei allen Spielern jetzt einen Schritt nach vorne gesehen. Und das, was du auch schon erwähnt hast, dass wir über die Länderspielpausen immer gut trainiert haben, da müssen die Standards jetzt kommen. Das war eine Stärke von uns. Valentini kann gute Standards treten. Die müssen wieder eine Waffe werden. Und ich glaube, 2 Wochen Training ist dafür gut geeignet. Und das im Zusammenhang mit der Personalsituation, da glaube ich, kann man sich als Clubfan jetzt auf das nächste Spiel wirklich freuen.
Standards, was immer wieder zitiert wurde. Was auch immer wieder zitiert wurde, waren die Aussagen von Michael Kölner-Jerome nach dem Spiel. Er könne der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Letzten Endes hat es quasi von der Spielweise her gestimmt, nur das Ergebnis stimmt halt nicht. Ist das letzten Endes ein Schutznehmen der Mannschaft oder ist es tatsächlich einfach Gegenstand dieses Spiels gewesen?
Es ist sicherlich teilweise ein Schutznehmen der Mannschaft, aber es ist bestimmt auch ein gutes Stück seine Überzeugung tatsächlich. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, gerade in der zweiten Halbzeit, kann auch ich der Mannschaft nicht so wahnsinnig viele Vorwürfe machen, außer dass man das Tor eben nicht ein zweites Mal getroffen hat. Es hat kämpferisch gepasst. Es war so, dass man Ansätze gesehen hat, wie es spielerisch auch gehen soll, gehen kann. Deswegen bin ich da eigentlich schon der Meinung, dass Kölner, dass er sich zwar vor die Mannschaft stellt, aber dass er vielleicht eben auch diese Überzeugung ist. Die spannendere Frage finde ich, wenn er der Mannschaft quasi keinen Vorwurf machen kann und es trotzdem nur zu einem 1-1 reicht, dann muss er sich selber vielleicht den Vorwurf machen, dass er irgendwie nicht von Anfang an die richtigen Worte gefunden hat oder die passende Taktik oder vielleicht die Standards nicht häufig genug trainiert hat, sodass man eben nicht 16, sondern vielleicht nur 7 Ecken braucht, um zum Torerfolg zu kommen oder Torgefahr zu kreieren.
Ja, sicherlich ein Punkt, gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass sie in die letzten Wochen nicht so richtig liefen, dass es in der zweiten Halbzeit offensichtlich ging und dann natürlich die Frage irgendwie aufkommt, warum ist es in der ersten Halbzeit nicht so gegangen? Jakob, wie siehst du das Thema?
Also gerade, dass wir uns überhaupt 16 Ecken rausspielen, drückt eigentlich aus, dass wir da sehr gut agiert haben in der Offensive. Das war in den letzten Wochen nicht der Fall. Also wir hatten kaum Ecken. Ich fand, dass wir im Endeffekt 16 Ecken verschenkt haben. Wir hatten einmal Glück mit dem Tor, aber wir haben uns die Ecken rausgeholt. Und 16 Ecken ist auch wirklich eine deutliche Sprache. Ich glaube, das sieht Jerome richtig. Kölner sieht das selbstkritisch. Ich glaube, ihm ist auch vollkommen klar. Ich habe eine sehr hohe Meinung von ihm. Er sieht ganz genau, was der Mannschaft fehlt. Er hat ja immer wieder Möglichkeiten an die Hand gegeben, wie er das ausspielt. Ich bin mit der Personalauswahl nicht immer einverstanden, aber ich sehe auch nicht das Training. Und ich weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist, nach Trainingsverfassung, nach Trainingsleistung aufzustellen, weil ansonsten macht man sich unglaubwürdig gegenüber der Mannschaft. Und er hat Spieler aufgebaut über die Saison, er hat die Spieler besser gemacht. Ich glaube, dass er das Standardproblem durchaus sieht und intensiv dran arbeiten wird. Und ja, also unser wichtigster Mann in der Offensive, der kommt jetzt zurück und eventuell kommt unser zweiter, sehr, sehr wichtiger Stürmer in Kerk auch nochmal ein paar Spiele dazu. Das macht, also man, die Qualität von Ishak, die ist so hoch, da kann man als Trainer auch irgendwie nichts machen. Wenn wenn man sieht, wie wir unser Spiel verändern mussten, von dem Moment weg, wo Ishak sich verletzt hatte, ich glaube, das hat jeder Clubfan auch gesehen, dass wir uns wahnsinnig schwer getan haben. Und er hat darauf reagiert. Man sieht jetzt eine Veränderung. Vielleicht geht die Mannschaft stärker raus. Vielleicht reicht es am Schluss deswegen nicht zum direkten Aufstieg. Wer weiß, aber ich traue ihm zu, dass er selbstkritisch genug ist, dass er die Fehler sieht. Und über die Saison weg hat man auch immer wieder gesehen, dass wir Schwächen, die wir immer wieder gezeigt haben, und immer wieder auch ablegen konnten. Und das macht mich sehr positiv gestimmt.
Ja, mal sehen, wann Michael Ishak wirklich zurückkommt, ob Dresden nicht vielleicht für ihn noch zu früh ist. Ist es letzten Endes, gerade wenn wir eben jetzt auf dieses Spiel gegen Darmstadt gucken, halt so, dass man spielerisch vieles einstudieren kann, auch gegen tiefstehende Gegner, dass man zu Chancen kommen kann. Aber wenn es eben eines nicht ist, was man trainieren kann, dann eben Torgefahr oder Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Und das vielleicht einfach momentan eben das Problem ist, dass der Knoten da einmal platzen muss aus dem Spiel heraus, Jerome?
Sicherlich. Also Knoten platzen, Dosenöffner, wie auch immer man dazu sagen mag, Tore füttern das Selbstvertrauen. Ich sehe es aber ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass man Torgefahr oder Kaltschnäuzigkeit ein Stück weit trainieren kann, indem man eben immer wieder Torabschluss trainiert, indem man Torschüsse trainiert und durch Training einfach dem Spieler oder den Spielern Selbstvertrauen mitgibt, indem man sie so lange trainieren lässt, bis sie es dreimal hintereinander treffen oder bei Ecken, so lange bis zwei Ecken von vieren erfolgreich bestritten werden oder so. Also da kann man, glaube ich, schon ansetzen, wobei ich natürlich kein A-Lizenz-Trainer bin, aber so stelle ich mir schon vor, dass man auch an Selbstvertrauen und an Kaltschnäuzigkeit und Torabschluss rangehen kann.
Ja, Jerome, wie stehst du zu dieser Geschichte?
Du meinst mich
wahrscheinlich, oder? Entschuldigung, nicht Jerome, Jakob meine ich natürlich.
Ja, absolut. Die Ecken kann man sehr gut trainieren und alles, was kurze Reaktionszeiten hat, kann man natürlich super trainieren. Die paar Direktabnahmen, die Srella gezeigt hat und auch die Ablagen, die er im Strafraum durch guten Körpereinsatz auf die Mittelfeldspieler, es war häufig Möwald, gezeigt hat, das ist einstudiert. Und ob dann, wenn jemand allein auf den Torwart zuläuft, da ist der Kopf im Spiel. Bei dem Ball, der ewig durch die Luft segelt, da ist der Kopf im Spiel. Aber wenn eine scharfe Flanke kommt oder eine einstudierte Ecke kommt, dann weiß jeder, was er zu tun hat, beziehungsweise dann reagiert er nur noch drauf. Und das sind einfache Sachen, die man gut im Training trainieren kann und die zu Erfolgserlebnissen führen können. Und auch wenn das jetzt in Anführungszeichen nur ein Standardtor war und auch noch vom Innenverteidiger, das Tor ist gefallen, das steht im Buch. Und sowas ist mental auch enorm wichtig. Und ich glaube, das wird man im nächsten Spiel merken. Ich glaube, dass der Kopf, der ist im nächsten Spiel wieder ein bisschen höher. Und ich bin, so psychologisch macht es oft sehr, sehr viel mit einer Mannschaft, sowas hinter sich zu lassen. Und ich finde es egal, wenn Ishak wieder im Kader steht. Ich glaube auch nicht, aber auf keinen Fall, dass er von Anfang an spielen kann gegen Dresden. Aber wenn er vielleicht schafft, in 18er Kader zu kommen, dann ist es auch das ist für eine Mannschaft enorm wichtig. Genauso wie eine Rückkehr von Kerk. Ich glaube nicht, dass der uns irgendwelche Spiele am Schluss entscheidet. Aber allein, dass der wieder am Trainingsplatz steht, das, glaube ich, macht viel mit einer Mannschaft. Und das sind die kleinen psychologischen Kniffe, die wir hinten raus brauchen. Und ein Standardtor, so langweilig wie das erscheinen mag, wir haben uns in der Zeit von Dieter Hecking mehrere Jahre in der Bundesliga gehalten, mit mehr oder weniger ausschließlich mit Standards und defensiv sicherstehen. Darmstadt ist nur aufgestiegen mit Standards und defensiv sicherstehen. Das ist eine legitime Sache und das kann man gut trainieren. Und ich bin der vollen Überzeugung, das werden die Spieler in den nächsten zwei Wochen trainieren.
Dann hoffen wir, dass es am Ende auch zum Erfolg führt, denn wie gesagt, die Statistik des Spiels gegen Darmstadt spricht ja eigentlich eine sehr eindeutige Sprache, 16 zu 4 Ecken, 25 zu 6 Torschüsse, 70% Ballbesitz und so weiter und so fort, aber in der Entscheidenden, da hatte eben Darmstadt genauso viel zu bieten wie der erste FC Nürnberg und das waren Tore und daran muss man sich letzten Endes messen lassen und daran wird sich wahrscheinlich dann auch Michael Kölner nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden messen lassen. müssen. Wenn das nämlich tatsächlich auch in die Hose geht und man auf einmal nicht mehr Zweiter ist, ich glaube, dann wird es ganz, ganz schnell sehr, sehr ungemütlich in Nürnberg, angesichts dessen, in welch kurzer Zeit man dann eben diese komfortable Situation aus der Hand gegeben hat. Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Hoffen wir, dass der erste FC Nürnberg sich wie in den Länderspielpausen zuvor deutlich verbessert zeigt danach. Und dann sollte es gegen Dynamo ja tatsächlich auch zu einem Auswärtstreier lang. Und dann letzten Endes wäre überhaupt nichts passiert. Im Grunde ist nämlich genau das der Fall. Und wie wir den aktuellen Saisonstand letzten Endes nach 27 Spieltagen beim ersten FC Nürnberg einschätzen, darüber wollen wir hier abschließend bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de gleich reden.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
7 Spieltage beinhaltet die zweite Bundesliga in der Saison 2017-2018 noch. Sprich, es sind schon 27 gespielt und der erste FC Nürnberg steht mit 46 Punkten, 13 Siegen, 7 Unentschieden und 7 verlorenen Spielen auf Platz 2, hat 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 7 Punkte Rückstand auf Platz 1. Jerome und Jakob sind immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt und wir wollen nun mal einordnen, was das denn eigentlich für uns persönlich so bedeutet. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, wie die Saison verlaufen ist, was wir vor der Saison erwartet haben. Jerome, Nürnberg auf Platz 2, das ist jetzt erstmal was, wo man eigentlich nicht groß meckern kann. Aufsteigen klingt immer gut, im Aufstiegskampf sein klingt auch immer gut. Es wird halt alles so ein bisschen vor dem Hintergrund der letzten Spiele getrübt und auch vor dem Hintergrund dessen, dass man schon mal einen deutlich größeren Vorsprung hatte. Aber ganz nüchtern betrachtet, es ist eigentlich schon irgendwie eine kleine Erfolgsgeschichte diese Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich hätte es vor der Saison zumindest in dem Umfang nicht erwartet, dass man nach dem 27. Spieltag darüber diskutiert, ob man jetzt halt eine Krise hat, wenn man auf Platz 2 steht. Ich bin deswegen auch weiterhin positiv gestimmt, dass das mit dem direkten Aufstieg klappt. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert so diese Schwächephase. Also Kiel hatte seine Schwächephase zum Beginn der Restrückrunde, Düsseldorf Ende des Jahres, des Kalenderjahres. Bei uns scheint es jetzt eben so zu sein, dass es jetzt gerade nicht punktemäßig nicht ganz so gut läuft. Der Aufwärtstrend zumindest spielerisch ist da. Ob es dann auch mit Punkten in Dresden gleich klappt, müssen wir mal sehen. Aber es ist noch nichts passiert. Wir haben, wie gesagt, noch 7 Spiele. Es sind 2 Punkte Vorsprung. Ich bin weiterhin glücklich, in dieser Lage zu sein, mir Gedanken machen zu können, ob das jetzt reicht oder nicht und nicht von unten anschieben zu müssen, auch von Platz 5 zum Beispiel.
Jakob, wie geht's dir nach 27 Spieltagen?
Ich hatte hohe Erwartungen schon vor der Saison. Ich sehe das sehr kritisch mit dem finanziellen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga und den Möglichkeiten als etablierter Zweitligist in Zukunft noch aufzusteigen, angesichts dessen, wie finanzstark die Absteiger sich in der Zukunft zeigen werden. Deswegen halte ich es für enorm wichtig, in diesem Jahr aufzusteigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Absteiger, die in dieser Saison, es schaut sehr stark nach Köln und HSV aus, dass die nächstes Jahr abschmieren in der zweiten Liga. Ich glaube, die werden die zweite Liga dominieren. Und man sieht einfach, was sich Vereine wie Augsburg, wie Freiburg, was die sich inzwischen für Spieler leisten können, wo Nürnberg schon sehr weit davon entfernt ist, sich einen Zugang für 5 Millionen zu holen. Wir kämpfen irgendwie schon, wenn mal so ein Everton für 800.000 kommen muss. Deswegen halte ich den Aufstieg aus finanzieller Sicht, wenn man sich in naher Zukunft in der Bundesliga nochmal etablieren möchte, für enorm wichtig. Ich halte unsere Mannschaft auch eigentlich für individuell stärker als Düsseldorf, aber Düsseldorf ist durch. Sehe ich nicht, dass die nochmal abstürzen auf dem dritten oder vierten Platz. Ich sehe auch nicht den Druck vom vierten Platz, aber wir haben es schon öfter angesprochen. Dritter Platz wird wahrscheinlich nicht reichen zum Aufstieg. Muss Zweiter werden. Wir haben momentan unsere Schwächephase. Das ist okay. Aber ich glaube schon, dass wir im ersten Spiel jetzt nach der Pause ein Ausrufezeichen setzen müssen, damit wir den Gegnern zeigen, dass wir doch mit Favoriten sind um den Aufstieg, weil ich halte Kiel nicht für überragend, aber ich traue ihnen zu, dass sie jetzt den Lauf mitnehmen. Die haben ja irgendwie Lauf, Antilauf, dass sie jetzt wieder in so einen Lauf reinrutschen, dass es dadurch schon sehr gefährlich werden kann, dass die uns gefährlich werden können. Ich finde, ein Sieg in Dresden ist für den Restverlauf sehr wichtig, auch wenn er nicht entscheidend ist.
Ja, Kiel zuletzt ja jetzt wieder mit 3 Spielen ohne Niederlage, hat Duisburg zu Hause aus dem Stadion geschossen, hat jetzt Heidenheim geschlagen, dazwischen unentschieden gegen Bochum gespielt. Die haben ihre Krise auf jeden Fall hinter sich gelassen. Jerome, ist es letzten Endes vielleicht auch so, dass man natürlich gerne gesehen hätte, dass man einfach souverän aufsteigt, vielleicht auch als Erster, aber letzten Endes dieser Puffer, den man sich da zwischenzeitlich erspielt hat, eben genau auch vielleicht für so eine Situation mal gut sein muss, dass man ihn dann aufbraucht und dass man sich in dieser Zeit wieder fangen kann.
Ja, definitiv. Also ich halte persönlich auch überhaupt nichts davon zu sagen, man muss oder man möchte gerne als Meister aufsteigen. Für mich ist es wirklich völlig egal, ob man Erster oder Zweiter wird. Da gibt es überhaupt keine Unterscheidung. Und die zwischenzeitliche Führung da auf Tabellenplatz 1 war mir dann tatsächlich irgendwie auch ein bisschen zu euphorisch, bisschen zu sehr. Wir planen schon die Aufstiegsfeier. An welchem Spieltag können wir denn schon aufsteigen? Ich bin ein Freund davon zu sagen, wir gucken wirklich von Spiel zu Spiel, auch wenn das eine sehr abgedroschene Phrase ist. Und das nächste ist eben Dresden. Es stehen noch 2 wichtige Spiele, ganz wichtige Spiele an in Kiel und gegen Düsseldorf, wo man es dann selber in der Hand hat. Deswegen, ja, völlig gut, völlig zu Recht, dass man einen Puffer hatte, der ist jetzt mehr oder weniger aufgebraucht, aber es ist eben noch nichts passiert und man hat die Pole Position im Vergleich zu Kiel, wenn wir sagen, Düsseldorf ist quasi schon durch, von denen, die alle nach Kiel kommen, werden uns vielleicht doch der ein oder andere eben nicht mehr gefährlich, weil dann da zu viele Punkte Abstand sind. Wir spielen noch in Kiel, wir spielen noch gegen Düsseldorf, das sind 2 Spiele und wir haben selber noch komplett in der Hand.
Ja, vielleicht kommt es uns ja am Ende entgegen, dass wir das letzte Spiel gegen Düsseldorf haben. Wir dachten ja immer, womöglich wird es der große Showdown. Vielleicht hat aber Düsseldorf dann auch schon einen kleinen Meisterkater und ist dann gar nicht mehr so richtig auf dem Platz. Ist natürlich auch möglich. Ja. Aber ist erstmal Zukunftsmusik. Wie gesagt, Dynamo Dresden ist der nächste Gegner. Der Spielplan meint es ja auch ganz gut mit dem ersten FC Nürnberg. Danach kommt Heidenheim, noch so eine Mittelfeldmannschaft, die nicht wirklich sicher steht, was die Tabellenregion angeht, aber vielleicht nicht ganz so unten drin hängt, wie es Fürth, wie es Darmstadt eben zuletzt taten. Und dann kommt Ingolstadt, die sicherlich höher eingeschätzt wurden, als sie es aktuell in der Tabelle widerspiegeln. Und dann eben das alles oder vermeintlich entscheidende Spiel gegen Holstein Kiel. Wir haben darüber gesprochen, dass Jakob hat es gesagt, dass er vor der Saison im Prinzip schon erwartet hat, dass man oben mitspielen kann. Ich persönlich muss sagen, hab mir gedacht, okay, wenn's eben gut für uns läuft, wenn's nahezu perfekt läuft, dann können wir oben angreifen. Alles in allem würde ich das unterschreiben wollen, denn abgesehen von dieser kleineren Schwächephase jetzt ist es tatsächlich eben eine Saison gewesen, in der es größtenteils für uns lief. Wir erinnern uns an 11 Spiele ohne Niederlage in der Liga. Und Jakob hat aber auch noch was angesprochen und das ist, finde ich, nicht so wichtig in der Wahrnehmung, warum viele Fans, warum vielleicht auch Medien aus Nürnberg, die dem FCN in gewisser Weise nahestehen, eben von der Krise sprechen und das Horrorszenario am Horizont sehen. Wenn du nicht diese Saison aufsteigst, wann dann? Ich glaube, das ist so ein Gefühl, das irgendwie vorherrscht und dass dieser Aufstieg finanziell wichtig ist, darüber müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Jerome, wie siehst du das? Ist es tatsächlich einfach diese Situation, die jetzt entstanden ist, okay, wir hatten es doch gefühlt schon fast auf der sicheren Seite. Aus dieser Wahrnehmung heraus ist man eben in diese Spiele gegen Bochum, gegen Fürth und so weiter gegangen. Und jetzt sieht man so ein bisschen die Fälle davon schwimmen und hat eben dieses Horrorszenario gescheiterter Aufstieg dann letzten Endes vor Augen und damit womöglich ja versauern auf die nächsten, weiß ich nicht, 10 Jahre in der zweiten Liga?
Ja, definitiv. Also die Chance, dieses Jahr aufzusteigen im Vergleich zu den letzten Zweitligasaisons, ist definitiv am größten. Ich glaube, die Saison nach dem Abstieg mit den Aufsteigern Ingolstadt und Darmstadt war ähnlich. Aber dieses Jahr ist es quasi, ja, kann man sich ja quasi sogar eine Schwächeperiode leisten, ohne dass man dann da von Platz 2 oder Platz 1 auf Platz 4 runterrutscht. Also wenn ich da zum Beispiel an das Relegationsjahr denke, wo Freiburg und Leipzig vorneweg marschiert sind, da haben 65 Punkte, glaube ich, damals zu Platz 3 nur gereicht. Jetzt würden wahrscheinlich 60 Punkte zu Platz 2 reichen. Die Gefahr ist natürlich da, dass man das jetzt halt noch verspielt, aber genauso ist die Chance auch da, jetzt mit eigener Punktausbeute weiterhin auf Platz 2 zu stehen und den Aufstieg perfekt zu machen. Also ja, die Gefahr ist da und man darf darauf hinweisen, aber das ist mir dann schon auch ein bisschen zu viel Pessimismus.
Ja, dazu neigt der gemeine Franke und insbesondere der Clubfan natürlich. Die Hochrechnung von 538 sieht übrigens Düsseldorf die Liga mit 62 Punkten gewinnen, was dann tatsächlich schon wirklich sehr, sehr bizarr und makaber wäre. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden. Ich glaube auch nicht, dass Nürnberg mit 56 Punkten, wie die aktuelle Hochrechnung ist, Zweiter wird am Ende. Aber es ist auf jeden Fall so, Jakob, dass es eine Zweitligasaison ist, eben auch, weil sie relativ ausgeglichen ist, die mit wenig Punkten am Ende ja den Aufsteiger oder als Aufsteiger ja dastehen lässt und deswegen eben die große Chance bietet, die man womöglich letzte Saison oder die man letzte Saison nicht hat und die man wahrscheinlich nächste Saison so nicht wiederhaben wird.
Ja, es ist natürlich auch Wahnsinn, was die Spielplanmacher vorausgesehen haben, dass Nürnberg, Kiel und Düsseldorf quasi die gleichen Gegner nacheinander haben. Das macht das Ganze schon auch, also in Anführungszeichen, fairer. Du hast die Gegner jetzt schon gesagt, es sind sehr, sehr viele Gegner, bei denen es um wenig jetzt Dramatisches geht bei uns in den letzten Spielen. Dresden, Kiel und Düsseldorf sind die Mannschaften, bei denen es noch am meisten geht. Ansonsten haben wir Sandhausen, Braunschweig, Ingolstadt, Heidenheim, die ja so wahrscheinlich und vielleicht auch Düsseldorf am Schluss, wo es nicht mehr um alles geht, was in der zweiten Liga ein Riesenvorteil sein kann. Das sind Spiele, wenn es beim Gegner um nicht mehr viel geht, die man vermeintlich leichter gewinnen kann. Aber das finde ich, ist kein Vorteil für uns, aber es finde ich gut, dass wir alle die gleichen Gegner haben und da wird am Schluss die Mannschaft aufsteigen, die halt auch am konstantesten war, oder die beiden Mannschaften. Und wer aufsteigt, hat es verdient. Wenn wir rauskommen jetzt aus der Krise, bin ich sehr, also Krise in Anführungszeichen, aber unserer schlechtesten Phase in der Saison, bin ich sehr zuversichtlich. Es liegt eigentlich nur an uns, wir haben es selber in der Hand. Kiel hat es genauso selber in der Hand. Wenn die uns im direkten Vergleich schlagen, sind sie in der virtuellen Tabelle einen Punkt vor uns. Dann können wir auch machen, was wir wollen, wenn sie jedes Spiel gewinnen. Im Endeffekt ist es das, was jeder Fußballfan ja auch sehen will. Und spannend wird es aus meiner Sicht auf jeden Fall bis zum mindestens vorletzten Spieltag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sich jemand deutlicher durchsetzt vorher.
Ja, Düsseldorf traue ich zu, dass sie vorher dann schon wechseln. Aktuell haben sie ja...
Ja, ich rede vom zweiten Platz.
Entschuldigung. Okay. Ja, Heidenheim, glaube ich, sieht es ein bisschen anders als du, dass die da um nicht mehr viel spielen, liegen ja aktuell nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo Erzgebirge Aue gerade gegen Kräuter Fürth führt, was mich sehr freut. Und damit ja tatsächlich noch weiter unten drin als Dynamo Dresden. Also Heidenheim, okay,
Habe ich überlesen.
Ja. Heidenheim tatsächlich aktuell auch so ein bisschen in einem, ja nicht nur ein bisschen, ist im Abstiegskampf gefangen, aber das wird sich zeigen, da liegt dann noch ein Spieltag dazwischen, wie es dann in Heidenheim aussieht. Wenn wir ein Fazit ziehen müssen zum jetzigen Zeitpunkt, ist es quasi, ja, noch nichts gewonnen, aber vor allem nichts verloren zum jetzigen Zeitpunkt. Und der erste FC Nürnberg hat es komplett selber in der Hand, ist das letzten Endes ja die Quintessenz der ersten 27 Spieltage, Jerome und Jakob?
Ja, für mich schon. Also nichts verloren, nichts gewonnen und alles noch weiterhin selber in der Hand. Genauso würde ich das dann auch die nächsten 7 Spiele angehen.
Ja, ich würde auch wirklich als Clubfan einfach genießen, mit was für einer taktischen Variabilität und mit was für Spielern wir auch die ganze Saison schon bestreiten. So viel Spaß hat es eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Also das Fußballerische, da braucht man, glaube ich, auch nicht lang diskutieren. Da sind wir wirklich auf einem tollen Niveau in der Saison. Was am Schluss bei rumkommt, das kann niemand voraussagen. Ich habe uns vor 3-4 Wochen auch eigentlich schon sicher einen Aufsteiger verbucht gehabt. Die jetzt 4 Spiele ohne Sieg, die können passieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am Schluss in der Situation sind, wo ich die Saison als verlorene Saison sehen werde, weil wir haben einfach eine tolle Entwicklung genommen und ja, hoffentlich kommt es die Kirsche obendrauf auf die Torte, dann glaube ich, dann haben wir alle was zum Feiern.
Das haben wir definitiv. Ich möchte nur noch anmerken, bitte alles außer Relegation. Ich glaube, das stehe ich kein zweites Mal durch, seitdem die Lücke zwischen erster und zweiter Liga doch beträchtlich groß geworden ist. Vielen Dank an Jakob, vielen Dank an Jerome für die heutige Ausgabe Total Bekloppt. Es gibt in dieser Woche logischerweise kein Gegnergespräch. Das kommt dann nächste Woche und übernächste Woche melden wir uns dann mit der Analyse zum Spiel gegen Dynamo Dresden. Und hoffentlich mit dem Krisenende. Das war's für heute hier auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.